So.
Ihr habt es hier mehrfach Stecke runter. Ich auch schon ein
Ja, also wir legen mal los. Ich darf auch Sie begrüßen, Sie waren bisher nicht da.
Ja.
Haben Sie gesehen, über das Campus-System gibt es einen Link zu meiner Webseite, da kriegen Sie auch die Audioaufzeichnungen von den ersten Terminen. Also können Sie sich die Sachen noch runterladen. Okay. Wir fangen heute ein neues Thema an, was nur für heute und morgen ist. Ich hatte ja gesagt, ich versuche die Sachen so ein bisschen zu gliedern, dass die zusammengehörenden Sachen auch zeitlich nah beieinander sind. Was wir also heute und morgen machen werden, ist Ergonomie und Arbeitsschutz. Ergonomie ist eigentlich eine Komponente von vielen beim Arbeitsschutz, weil es eben darum geht, wenn ein Unternehmen Mitarbeiter beschäftigt, dass man die nicht zu beliebigen Bedingungen arbeiten lassen kann, sondern dass man darauf achten muss, dass die Leute halt gesund bleiben und auch einigermaßen bei Laune. Zum Arbeitsschutz an sich werde ich Ihnen relativ wenig erzählen. Das sind eigentlich Sachen, wenn man so guckt, was wird zum Arbeitsschutz so gesagt, das sind überwiegend Dinge, wenn es jetzt darum geht, Maschinen zu bedienen, also nicht Computer, sondern irgendwelche gefährlichen Teile, wo man vorsichtig sein muss. Also da werden Sie relativ wenig von mir kriegen. Ich gebe morgen nur so einen ganz kurzen Überblick zum Arbeitsschutz. Und bei der Ergonomie ist es auch so, das ist eigentlich ein viel breiteres Thema als das, was ich jetzt mit Ihnen machen werde. Ich werde heute über Softwareergonomie und ein bisschen über User Interface Design sprechen, was da so reingehört. Und unter anderem machen wir heute ein bisschen Kino. Ich habe Ihnen nämlich ein längeres Video mitgebracht. Ich habe schon gesehen, es gibt hier sogar einen Lautsprecher. Ich hatte zur Sicherheit einen eigenen mitgebracht, aber wir versuchen es mal mit der Anlage, die hier zur Verfügung gestellt wird. Vielleicht zum Start, also das ist sicher ein Bild, was Sie schon mal öfter gesehen haben, das ist so dieses allgemeine Arbeitsplatz-Ergonomie-Zeug, wenn man also irgendwie Büroarbeiten macht, so als Sekretariatsmitarbeiter oder generell einfach irgendwer, der an einem Rechner, an einem Schreibtisch sitzt. Ja, da gibt es so Richtlinien, wie die Entfernung sein soll, wie groß dann der Monitor sein muss, abhängig davon, wie weit man wegsitzt, auf welcher Höhe die Tastatur angeordnet werden soll, damit man nicht irgendwelche Gelenkprobleme bekommt, wenn man den ganzen Tag tippt. Dazu gehören auch so Überlegungen wie, dass wenn man den ganzen Tag am Rechner arbeitet, man zwischendurch mal Pausen machen soll. Wenn Sie das nachschlagen wollen irgendwo, Wikipedia oder so, da steht eine Menge darüber, da finden Sie dann auch so Richtlinien, also dass man nach einer Stunde eine Minute Pause machen soll und dann, wenn man mehrere Stunden schon gearbeitet hat, dass man dann eine längere Pause machen muss. Es gibt auch Hinweise, was man sinnvollerweise tun kann in diesen kurzen und längeren Pausen, also zum Beispiel irgendwie die Augen kreisen lassen, in die Ferne blicken, das sind alles so Sachen, die da so ein bisschen reingehören. Ja, und das Ziel ist eben, dass man eigentlich die Leute vor gesundheitlichen Schäden auch schützen will und dass die ihre Arbeit gescheit erledigen können. Also hier aus der Definition, es geht um eine effiziente und fehlerfreie Arbeitsausführung. Und gut, das ist natürlich im Interesse jedes Arbeitgebers, deswegen versucht man solche Sachen umzusetzen. Es gibt auch verschiedene Richtlinien, die in Kraft sind und praktisch Gesetzcharakter haben. Also wenn Sie einen untauglichen Arbeitsplatz irgendwo haben, dann können praktisch Ordnungsgelder gegen das Unternehmen verhängt werden. Ich habe noch nie gehört, dass das wirklich passiert, weil man ja teilweise schon unter merkwürdigen Bedingungen mit alter Technik arbeiten muss und das wären wahrscheinlich alles Kandidaten für sowas. Ja, aber diese allgemeinen Sachen, ich habe noch mal ein paar Beispiele hier aufgelistet. Also wenn wir jetzt den Arbeitsplatz im Büro nur betrachten, dann sind es eben so Geschichten wie Tisch-Stuhl-Verhältnis. Auch Beleuchtung ist wichtig. Ja, und Beleuchtung hängt auch immer davon ab, was Sie machen. Also wenn Sie jetzt den ganzen Tag nur am Rechner sitzen, dann ist es irgendeine Standardbeleuchtung, die dafür geeignet ist. Aber wenn Sie jetzt technischer Zeichner sind und es nicht am Rechner machen, sondern auf einem Zeichenbrett von Hand, dann haben Sie wieder andere Lichtverhältnisse, die nötig sind. Jemand, der irgendwelche Maschinen bedient in einer Werkhalle, das sind auch wieder andere Voraussetzungen. Und da muss man halt gucken, dass jeweils die Beleuchtung passend ist zu dem eigentlichen Arbeitsgebiet. Ja, also dass die Leute für die jeweilige Situation optimale Verhältnisse haben. Ja, dann gibt es noch so Sachen wie, wenn man jetzt sitzt, wie gut kommt man an die Dinge ran? Also, dass man auch schon mal irgendwas greifen muss, dass man nicht ständig aufstehen muss. Das sind eigentlich Dinge, wo sich jeder seinen Arbeitsplatz selber einrichtet. Aber es ist eben in den Richtlinien auch beschrieben, wie sowas funktioniert. Wenn man jetzt irgendeine komplexere Maschine zum Beispiel hat, die man nicht wegrücken kann und die irgendwelche Kontrollfelder hat, an denen man rumtippen muss, dann gibt es da eben Richtlinien, dass man sich jetzt nicht vorbeugen muss, um da dran zu kommen, sondern dass das in Reichweite sein muss. Ja? Speziell beim Computer ist dann eben die Frage, was hat der Bildschirm für Eigenschaften, Tastatur und Maus. Das soll eben alles möglichst ermüdungsfrei sein, dass also auch wenn Sie den ganzen Tag klicken oder schreiben, nicht zu schnell in Schwierigkeiten reinlaufen. Und auch so Dinge wie, hat der Rechner eine ausreichende Geschwindigkeit, um die Aufgaben zu erledigen, die da nötig sind, die gehören da auch rein. Also rein theoretisch, wenn man irgendwo arbeitet und hat so eine Uraltkiste da stehen und die Software läuft einfach nicht, man macht da irgendwas und dann hängt das eine halbe Minute, bevor es weitergeht, dann wäre das eigentlich eine Ergonomiegeschichte, wo man sagen könnte, hallo, das kann es nicht sein, das muss geändert werden. Aber auch da ist wieder mein Eindruck in der Praxis, wenn man Pech hat und die Geräte, die man in der Firma hat, veraltet sind, dann sind sie halt veraltet und dann lebt man irgendwie damit. Wo es mir im Wesentlichen drum gehen würde, weil ich denke, dass das der einzige Teil ist, der irgendwie Informatikbezug hat und auch einen starken Informatikbezug hat, das wird die Softwareergonomie sein. Sagt man auch Usability Engineering dazu. Und hier geht es eben darum, aus Entwicklerperspektive, wenn Sie Software entwickeln, dass diese Software halt für den Benutzer nachher ergonomisch sein soll. Ja, und das heißt also, das Ganze muss irgendwie leicht verständlich sein. Da geht es jetzt zunächst mal um Software, wo man davon ausgeht, irgendjemand setzt sich zum ersten Mal da dran, weil er das vielleicht nur selten verwendet, das Programm, und es muss irgendwie intuitiv erfahrbar sein. Ja, also es ist eine schlechte Idee, eine Anwendung so zu entwickeln, dass man sagt, also erstmal muss ein 100-seitiges Handbuch gelesen werden, bevor man überhaupt die ersten Schritte mit dem Programm machen kann. Es gibt natürlich solche Software und wenn man in der Zeit zurückgeht, hat es unendlich viel von solchen Anwendungen gegeben, wo man ohne Doku überhaupt nichts tun konnte. Aber heute wird vorausgesetzt, dass selbst wenn Sie ein wildfremdes Programm starten, wo Sie keine Ahnung haben, was das sein soll, aber grundsätzlich mit den Inhalten irgendwie vertraut sind, wo es darum geht, also welche Möglichkeiten das Programm Ihnen bietet, dass Sie dann irgendwie sich das selber erklären können und nutzen können. Ja, dann wird in der Regel gesagt, es sollen irgendwelche Standards eingehalten werden. Also sehr viele Dinge sind halt standardisiert. Wenn Sie überlegen, typische grafische Oberflächen, sowas wie Windows, dann sieht es immer so aus, dass Sie irgendwie die Fenster haben und oben gibt es irgendwie so eine Menüleiste, wenn wir jetzt nicht gerade beim Mac sind, wo es ein bisschen anders ist. Aber auf PC-Systemen, also egal ob es jetzt Windows oder Linux ist, dann haben die Dinger immer oben eine Menüleiste und die wird aus gutem Grund nicht spontan mal unten oder außerhalb des Fensters angebracht, sondern die ist immer an derselben Stelle, damit sie einfach möglichst geringe Einarbeitung haben. Ja, also das ist immer die Idee, wenn man irgendwelche Standards hat. Style Guides gibt's auch und das Ganze kann jetzt auch sozusagen branchenbezogen nochmal abweichen oder sogar unternehmensbezogen irgendwie anders sein. Ja, also Sie könnten sich auch vorstellen, dass Sie irgendwo arbeiten, wo eigens entwickelte Software eingesetzt wird im großen Stil, weil das irgendwas ist, was niemand anders braucht. Und dann sollten halt diese Sachen alle einheitlich sein, sodass, wenn Sie die erste hauseigene Applikation kennengelernt haben, Sie auch mit den restlichen relativ schnell umgehen können. Ja, das ganze Thema ist ein Teilgebiet von einem größeren Thema, was auf Deutsch Mensch-Computer-Interaktion oder Englisch Human-Computer-Interaction heißt. Und da ist halt jetzt dieser Softwarebereich nur ein Teil. Ja, generell in diesem größeren Thema wäre auch der Umgang mit beliebigen Maschinen, was jetzt nicht direkt mit Software zu tun hat, würde da auch mit reingehören. Ja, und das Ergebnis, wenn also Softwareergonomie erreicht wird, wie das erreicht wird, sehen wir uns dann gleich an. Ja, wenn das erreicht wird, dann kommen also zwei Sachen raus. Das eine ist Gebrauchstauglichkeit der Software und das andere Benutzerfreundlichkeit. Und das sind relativ ähnliche Dinge. Also zunächst mal zur Gebrauchstauglichkeit. Damit messen Sie, wie sehr ein Produkt folgende Eigenschaft hat. Das ist so eine längere Phrase, die aus einer ISO-Norm kommt und die werden wir jetzt zerhackstückeln und uns Stück für Stück angucken. Also die Formulierung in dieser ISO-Norm ist, Software ist gebrauchstauglich, wenn das Produkt durch bestimmte Nutzer in einem bestimmten Nutzungskontext, ja, Nutzungskontext heißt, in welchem Zusammenhang wird es verwendet, also wofür, von wem, genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient, das ist nicht dasselbe, und zufriedenstellend zu erreichen. Ja, und da gehen wir jetzt einfach Schritt für Schritt durch, worum es geht. Also, kommen wir drauf. Effektiv heißt kurz gesagt, etwas ist überhaupt möglich. Ja, und effizient heißt, es ist auf eine vernünftige Weise möglich, also zum Beispiel schnell oder einfach. Ja. Also zunächst mal, es geht um bestimmte Nutzer und das heißt, die ganze Geschichte hat immer einen individuellen Charakter. Sie können nicht sagen, Software ist an sich gebrauchstauglich, weil Sie nicht wissen, wer das verwenden wird. Ja, jemand, der einen Brief schreiben und ausdrucken will, für den wird ein klassisches Textverarbeitungsprogramm gebrauchstauglich sein, wenn es auch die übrigen Eigenschaften erfüllt. Also sowas wie Word oder OpenOffice Writer würde man so sagen, das sind gebrauchstaugliche Textverarbeitungsprogramme für Leute, die eben sowas machen wollen. Wenn Sie jetzt hingehen und sagen, ich möchte ein 30-bändiges Lexikon erstellen, ja, so Brockhaus, aber selbst gemacht, dann können Sie natürlich Word dafür verwenden, aber da würde ich jetzt behaupten, das ist nicht gebrauchstauglich in dem Zusammenhang. Ja? Also wenn Sie der Lektor in so einem großen Verlag sind, wo eben sowas wie der Brockhaus erscheint, dann würden Sie in eine andere Benutzergruppe reinfallen und dann wäre diese Frage der Gebrauchstauglichkeit schon wieder eine andere. Das ist jetzt zunächst mal eine Unterscheidung danach, was jemand eigentlich für eine Aufgabe erfüllen soll. Genauso ist natürlich zu unterscheiden, was hat ein Benutzer für Vorkenntnisse. Also was kann der schon? Wenn Sie jemanden, der gerade seine ersten Schritte am Computer überhaupt macht, zum Beispiel eine Linux-Shell vorsetzen und sagen, jetzt such dir mal mit man die Erklärungen zu den Shell-Kommandos raus, dann wird er wohl sagen, das kann ich nicht. Ja? Wohingegen jemand, der seit 10 Jahren nichts anderes macht, selbstverständlich mit so einer Art von Software arbeiten wird. Als Beispiel habe ich hier eben auch mal diese Datenbankentwickler oder Office-Nutzer. Ja, das ist was komplett Unterschiedliches, aber es kann natürlich sein, dass auch der Datenbankentwickler mal nur einen Brief schreiben will und dann ist für den natürlich ein Office-Programm okay. Ich glaube, ich habe da noch mehr. Ja, genau, ich greife das Beispiel gleich nochmal auf. Ja, und der Bedarf der Nutzer, das ist eben das, was wollen die damit machen. Ne? Also das ist eines der Dinge, was man berücksichtigen muss, um zu sagen, ist was gebrauchstauglich oder nicht. Der nächste Punkt ist dann der Nutzungskontext. Und das heißt jetzt, es gibt ja irgendeine konkrete Aufgabe, die zu lösen ist, die vielleicht Teil der Jobbeschreibung von jemandem ist und da muss halt die passende Software dafür zur Verfügung gestellt werden, dass sie eben genau die Probleme bearbeiten können, die anfallen. Wenn wir jetzt wieder die Textverarbeitung nehmen, wenn Sie da ein einfaches System nehmen, was keine Tabellen einbauen kann und Sie haben jemanden, der nur Briefe an irgendwen schreiben muss, dann ist das okay. Aber wenn das jemand ist, der auch irgendwie Tabellen in einem Textdokument drin haben muss, wo Berechnungen möglich sind und die Textverarbeitung kann vielleicht nur so ein Tabellenraster irgendwie erzeugen, was man mit Inhalt füllen kann, aber kann keine Additionen oder Summenbildungen oder sowas machen, dann wäre es eben an der Stelle schon wieder nicht geeignet. Ja, dann könnte man natürlich sagen, der Anwender kann ja im Taschenrechner die Summen ausrechnen, aber das ist eben nicht vernünftig. Wenn wir schon das Ganze computerisiert verarbeiten, dann sollen auch geeignete Werkzeuge da sein. Und zu diesem Nutzungskontext, bloß weil jetzt jemand ein Datenbankentwickler ist, heißt das natürlich nicht, dass eine Tabellenkalkulation, die er für irgendwelche Dinge verwendet, dass die auch in der Lage ist, irgendwie direkt auf eine Datenbank zuzugreifen und dass er da irgendwelche SQL-Befehle in das Tabellendokument reinhacken kann, um da eine Verknüpfung oder sowas herzustellen. Ja? Das könnte sein, wenn er spezielle Aufgaben hat, wo er eben genau sowas machen will, dass es dann doch wieder benötigt wird. Aber ansonsten wären es einfach zwei getrennte Arbeitsbereiche. Ja, der macht halt die meiste Zeit des Tages, bastelt an der Datenbank rum und zwischendurch muss er mal ein Tabellendokument mit zum Beispiel Arbeitszeiten oder sowas erfassen, wo drin steht, für welches Projekt er wie lange gearbeitet hat. Da tut es dann eine ganz normale Standard-Tabellenkalkulation. Ja, dann geht es darum, Ziele effektiv und effizient zu erreichen. Ja, und zur Effektivität, das heißt eben einfach nur, es geht. Es ist überhaupt möglich. Die Software muss prinzipiell dazu geeignet sein, dass man die Sachen damit machen kann. Ja, wenn Sie irgendwas verwenden, was einfach bestimmte Funktionen überhaupt nicht bietet, also etwa wieder ein Textprogramm, was nicht drucken kann, dann mag es Anwendungsgebiete für sowas geben. Wenn Sie zum Beispiel grundsätzlich Dinge nur per Mail verschicken, dann könnten Sie auch was nehmen, was keine Druckerschnittstelle irgendwie hat. Aber wenn es dazugehört, dass man ausdrucken muss, dann muss die Software das eben auch haben. Ansonsten ist sie nicht effektiv, weil sie ihre Aufgabe nicht komplett erledigen können. Aber über den Komfort, den das Programm Ihnen bietet, oder auch die Geschwindigkeit, mit der es arbeitet, beziehungsweise die Sie als Benutzer haben, sagt es gar nichts. Es sagt wirklich nur, es geht. Es kann sein, dass das totaler Krampf ist, damit zu arbeiten, aber Sie kommen irgendwie am Ende zum Ergebnis. Dann wäre das Programm effektiv und Sie selber wären auch effektiv beim Einsatz, aber eben nicht effizient, was der nächste Punkt ist. Und deswegen betrachte ich diese Effektivität irgendwie als triviale Minimalforderung. Ja, also Software, die nicht effektiv ist, kann eigentlich nicht wirklich eingesetzt werden. Das wäre sowas, wenn hausintern eine Entwicklung stattfindet von etwas, wo erst die Hälfte der Features implementiert ist und Sie kriegen es schon mal installiert auf Ihre Maschine, um das als Beta-Tester irgendwie auszuprobieren. Ja, das wäre eine Zumutung irgendwo, vielleicht würden Sie es trotzdem machen, weil Sie sich freuen, wenn das Ding irgendwann fertig ist. Aber prinzipiell, das wäre ein Beispiel für nicht effektive Software, die halt einfach noch nicht komplett ist. Ja, und bei der Effizienz geht es eben darum, dass nicht nur die Software in der Lage ist, eine Lösung für ein Problem zu bieten, sondern das Ganze soll auch positive Eigenschaften wie Übersichtlichkeit, Einfachheit, Schnelligkeit haben. Ja, je nachdem, was Sie machen, kann das leicht unterschiedlich definiert werden. Aber letzten Endes ist es so, wenn Sie mit einem Programm arbeiten und immer wieder das Gefühl haben, das ist komisch gelöst. Ich muss hier 10-mal dieselben Informationen eingeben. Das könnte sich das Ding doch merken. Sowas in der Art. Das wäre dann nicht effizient, wenn Sie genötigt werden, ja, überflüssige Arbeiten zu leisten. Und genauso wäre auch ein Programm, was einfach brutal langsam ist, weil es irgendwie eine Netzwerkverbindung zu einem Server braucht und die nicht gut programmiert ist. Und jedes Mal, wenn Sie irgendwo draufklicken, dauert es eine Minute, bis es irgendwie weitergeht. Das wäre auch nicht effizient. Ja, und man könnte auch verlangen, dass ein gewisser Grad an Automatisierung möglich ist. Wenn Sie also feststellen, dass Sie immer wieder dieselben Handgriffe mit dem Programm machen, dann könnte man sagen, na gut, hat das Ding nicht sowas wie ein Vorlagensystem oder eine Makrosprache eingebaut oder wenigstens die Möglichkeit, dass ich für meine Lieblingsmenüpunkte eigene Tastenkombinationen vergebe. Ja, solche Sachen, die in Richtung Automatisierung gehen, tragen natürlich auch zur Effizienz einer Anwendung bei. Das heißt dann nicht, dass bestimmte Eigenschaften jetzt zwingend irgendwie vorhanden sein müssen, aber so im Mix muss es halt so sein, dass die Benutzer das Gefühl haben, ich kann ordentlich damit arbeiten. Ja, und der letzte Punkt zur Gebrauchstauglichkeit, das ist ein etwas weiches, schwammiges Kriterium, das ist dieses zufriedenstellend. Ja. Was heißt das? Jemand, der notorisch unzufrieden ist mit allem, wird durch die beste Software nicht zufriedengestellt werden. Also das kann man nicht irgendwie hart an irgendwas festmachen, sondern das ist einfach so die Idee, dass man zum Beispiel User-Testing auch macht, also dass man Leute beobachtet dabei, wie sie damit umgehen und dann kriegt man einen Eindruck, ob insgesamt eher Zustimmung besteht zu der Art und Weise, wie mit einem Programm gearbeitet wird oder eher nicht. Ja, das Ziel ist jedenfalls, dass der Anwender nicht nur seine Probleme lösen kann mit der Software, sondern dass das auch angenehm empfindet. Ja, und das ist wieder so eine klassische Ergonomie-Geschichte. Auch bei so Dingen wie vernünftige Arbeitsplatzeinrichtung, nicht zu viel Lärm und so weiter. Da geht es auch nicht nur um die vielleicht möglichen Schäden, körperlichen Schäden, die entstehen können, wenn man das ignoriert, sondern es geht immer auch darum, dass die Leute gerne an ihrem Arbeitsplatz sind, weil sie dann auch produktiver sind. Jemand, der morgens auf dem Weg zur Arbeit schon denkt, so ein Ärger, jetzt muss ich wieder in dieses Drecksbüro, wo es so laut ist und zügig und alles oder zügig, der ist natürlich nicht zufrieden und entsprechend wird er auch nicht motiviert arbeiten. Ja, und was auch ein ganz interessanter Aspekt ist, es gibt so ein Gefühl der Meisterschaft oder Beherrschung von Software. Ja, wenn Sie also mit etwas arbeiten und das Gefühl haben, Sie sind komplett souverän, was auch immer Sie tun wollen, Sie wissen, was Sie machen müssen, oder Sie haben zumindest das absolute Vertrauen, wenn Sie irgendwas zum ersten Mal machen, dass Sie sich kurz durch die Menüs durchklicken und Sie wissen vorher schon, Sie werden das finden, ja, weil es irgendwie klar ist, es muss da irgendwo sein, vielleicht haben Sie es schon mal im Augenwinkel gesehen, die Menüoption, die Sie suchen, irgendwo versteckt sich das, aber Sie werden das finden und Sie haben das Vertrauen, dieses Programm kann Sie nicht vor unlösbare Probleme stellen, wo Sie dann einen Kollegen oder einen Vorgesetzten fragen müssen, hör mal, wie geht das, sondern das kriegen Sie einfach selber hin. Ja, wenn Sie so mit einem Programm umgehen können, dann haben Sie eben so ein Gefühl der Meisterschaft und das trägt wieder zur Zufriedenheit bei. Gut, und diese Gebrauchstauglichkeit ist also relativ genau umrissen. Benutzerfreundlichkeit ist ein etwas allgemeinerer Begriff, also wann ist etwas benutzerfreundlich? Ja, die Idee ist halt, dass auch wieder das als freundliche Umgebung empfunden wird. Ja, also die Arbeit mit dieser Software schadet mir nicht, sondern hilft mir, unterstützt mich. Und letzten Endes ist es auch wieder eine individuelle Geschichte, die wie bei der Gebrauchstauglichkeit auch wieder davon abhängt, wer ist die Person, was will sie damit machen und welche Software wird dann eingesetzt. Ja, also es kann nicht irgendjemand hingehen und sagen, staatlich zertifiziert, dieses Programm ist benutzerfreundlich, weil es vielleicht nicht auf jeden zutreffen würde. Klassischer Punkt wäre eben sowas wie, wollen Sie einen grafischen Dateimanager haben oder wollen Sie lieber eine Unix-Shell haben? Wenn jemand eine Unix-Shell nicht kennt und auch keine Lust hat, irgendwas Neues zu lernen, dann wird er immer sagen, ich will einen grafischen Dateimanager haben, da habe ich ja praktisch Metaphern für die Dinge, es gibt so einen Arbeitsplatz und da schiebe ich irgendwelche Dokumente hin und her. Das ist relativ intuitiv. Ja, das kann man ohne große Lernhürde, kann man das schnell jemandem erklären und dann kommt man gut damit klar. Aber jemand, der sich einmal die Mühe gemacht hat, sich in eine Shell einzuarbeiten, der wird in der Regel nicht zu entsprechenden grafischen Tools zurückkehren wollen, weil er einfach teilweise um Faktor 10 schneller ist. Ja, und diese hohe Geschwindigkeit ist natürlich auch wieder eine wichtige Eigenschaft, das haben wir ja vorhin bei dieser Gebrauchstauglichkeit schon gesehen, sodass man sagen kann, gut, das Ding ist nicht irgendwie intuitiv zu bedienen, aber es leistet für mich in der Geschwindigkeit etwas, was ich sonst nicht kriege und deswegen empfinde ich das als benutzertauglich. Ja, also das ist auch wieder eine persönliche Sicht, die man darauf haben kann. Ja, und Kriterien für Benutzertauglichkeit oder Benutzerfreundlichkeit haben wir jetzt hier 7 Stück, wo relativ ausführlich jetzt was zu kommt. Also das sind die Begriffe Aufgabenangemessenheit, ja, etwas muss der Aufgabe angemessen dazu passend sein. Selbstbeschreibungsfähigkeit ist diese Idee, ich kann selber rausfinden, wie etwas funktioniert. Steuerbarkeit heißt, ich habe auch einen Einfluss darauf, was geschieht. Das Programm kann mich nicht zwingen, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, sondern ich habe immer Wahlmöglichkeiten, ich kann immer was abbrechen. Dann Erwartungskonformität, das sind so einfache Sachen wie, wenn ich in irgendeinem Dialog auf OK klicke, dann habe ich eine bestimmte Idee, was das bedeutet. Ich stelle mir irgendwie eine Frage und sagt OK, abbrechen. Und wenn dann genau das Gegenteil passiert von dem, was ich mir vorgestellt habe und ich dadurch ein ganzes Verzeichnis lösche, dann wäre das schlecht und es wäre nicht erwartungskonform, ja, weil es nicht das getan hat, was ich vorausgesetzt habe. Also das geht wieder in Richtung intuitives Verständnis von irgendwas und da würde eine Shell natürlich schlecht abschneiden, weil wenn man ein neues Kommando zum ersten Mal ausprobiert, dann muss nicht unbedingt dabei was passieren, was dann erwartungskonform ist. Fehlertoleranz, ganz wichtige Geschichte. Benutzer machen ständig irgendwelche Bearbeitungsfehler und die sollten nicht maximal schreckliche Auswirkungen haben. Also da gehört sowas rein wie eine Undo-Funktion, dass man Dinge rückgängig machen kann. Ja, dann Individualisierbarkeit. Das sind zum Beispiel eben Dinge wie diese Automatisierungsmöglichkeiten oder in den meisten Windows-Anwendungen können Sie sich irgendwie aus der Icon-Leiste Icons rausziehen oder neue reinschieben, die standardmäßig nicht drin sind. In manchen Programmen können Sie sogar die Farben, wie das Programm optisch erscheint, ändern. Wer vor 20 Jahren schon mit Rechnern gearbeitet hat, da gab es ein Programm, das hieß WordPerfect. Das hat also eine Textverarbeitung, das hat so einen blauen Hintergrund mit einer weißen oder gelben Schrift, das weiß ich nicht mehr genau, drauf gehabt. Und in Word gab es lange, vielleicht gibt es heute noch, die Möglichkeit, dass man irgendwo in den Einstellungen sagen kann, gib mir die WordPerfect-Farben. Weil WordPerfect war irgendwann mal die Standardtextverarbeitung, auf jeden Fall im amerikanischen Raum, hier in Deutschland glaube ich auch sehr weit verbreitet. Und viele, die dann so einen Übergang gemacht haben von WordPerfect nach Word, die haben halt gesagt, ich will, dass es wenigstens von den Farben so aussieht, wie ich es gewohnt bin. Ja, ein Text muss in gelber Schrift auf blauem Grund stehen, sonst passt es irgendwie nicht. Während man ja ansonsten diesen What you see is what you get Ansatz hat und halt ein weißes, leeres Textdokument anzeigt. Ja, und Lernförderlichkeit, das kommt gleich alles nochmal ausführlicher, da steckt auch sowas drin wie, auch wenn es nicht zwingend nötig ist, können Sie in einem Programm einfach mal mit Dingen rumexperimentieren. Ja, also ein Programm, was Sie abschrecken würde, davon unbekannte Menüpunkte aufzurufen, weil Sie Sorge haben, dass dann ganz gruselige Dinge passieren, das wäre nicht lernförderlich. Ja, das erzeugt so eine Atmosphäre des Schreckens oder sowas. Das will man nicht. Sondern es soll so sein, dass Sie vom Prinzip beliebige Menüpunkte aufrufen und da irgendwie drin rumspielen können. Und wenn Sie dann feststellen, das Resultat gefällt Ihnen gar nicht, dann wollen Sie eine Möglichkeit haben, das rückgängig zu machen. Ja, also es ist nicht nur diese Undo-Funktion, es gehört dann auch dazu, dass die Sachen vernünftige Namen haben, damit man also auch wieder intuitiv darauf gestoßen wird, irgendwas auszuprobieren. Ja. Und wie man jetzt solche Sachen überprüfen kann, ist zum Beispiel, indem man einfach eine große Menge Testbenutzer vor so ein System setzt und damit rumspielen lässt und am Ende eine Befragung macht. Und da habe ich Ihnen mal verschiedene Fragen zusammengestellt. Die habe ich aus dieser Quelle hier rausgenommen. Also wenn Sie dieses Dokument runterladen, da finden Sie die ganzen Beispielfragen, die jetzt gleich kommen, auch nochmal. Ich habe es nur jetzt in Folienformat gepresst, damit ich es hier gescheit präsentieren kann. Ja, aus demselben Dokument stammen auch die ausführlicheren Beschreibungen dieser 7 Kriterien, die ich jetzt einfach Ihnen auch nochmal zeigen werde. Ja, also zunächst mal nochmal diese Aufgabenangemessenheit. Und da sagt der Text eben, Computerprogramm ist Aufgaben angemessen, wenn es zur Erledigung einer konkreten Tätigkeit brauchbar ist. Und brauchbar heißt hier, alles, was Sie damit erledigen müssen, können Sie auch erledigen mit dem Programm und das Programm hilft Ihnen auch dabei. Ja, also es ist nicht so, dass Sie sagen, eigentlich würde ich das lieber auf dem Papier machen, das würde schneller gehen, aber irgendwer zwingt mich, dieses Programm zu verwenden, sondern es ist wirklich eine Unterstützung. Ja, also es gibt viele Beispiele für Software, die von Leuten entwickelt werden, die über Usability überhaupt nicht nachdenken, sondern die irgendwie so ein Datenbankmodell im Kopf haben. Also die wissen, hier im Unternehmen fließen irgendwelche Daten hin und her. Was gibt es für Informationen? Das ist bekannt. Daraus wurde ein Datenmodell gemacht und man weiß auch ungefähr, was für Manipulationen damit nötig sind. Und dann wird halt irgendeine Anwendung dahin geknallt, mit der sie diese Sachen machen können. Aber wenn es vorher einen alternativen Weg gab, zum Beispiel Formulare von Hand auszufüllen oder sowas, dann werden die Anwender es vorziehen, das in der Form weiterzumachen. Ja? Also wenn zum Beispiel ein Online-Banking-Web-Interface brutal schwierig zu bedienen wäre und sie jedes Mal von irgendeiner langen Codekarte irgendwie 200-stellige Pins oder TANs abschreiben müssten, dann würden die Leute wahrscheinlich auch heute noch mit diesen Überweisungsträgern zur Bank rennen und die da in den Briefkasten schmeißen. Aber weil sie eben nur eine 4- bis 6-stellige Transaktionsnummer eingeben müssen, für eine Überweisung ist Online-Banking populär, weil das kriegt man hin. Ja, das quält sie nicht, das macht die Aufgabe nicht schwieriger, als sie vorher gewesen ist, sondern es wird leichter dadurch, sie sparen sich den Weg zur Bank. Ja, und verschiedene Fragen. Also vieles von dem ergibt sich irgendwie direkt von selbst. Ja, es ist fast albern, das zu erwähnen, aber das ist eben die Methodik, mit der man das Ganze testen kann. Ja, diese Testerei, also den Leuten einfach nur einen Fragebogen zu geben, ist natürlich eine Geschichte. Es gibt aber auch noch bessere Möglichkeiten. Es gibt ja diese Technik, wo sie die Augenbewegungen verfolgen können. Und es gibt so Testlabors, da haben sie dieses Eye-Tracking praktisch im Monitor schon fest integriert und eine Testperson, die davor sitzt und halt jetzt in einem Programm nach irgendwelchen Dialogen oder Menüs oder sowas sucht, da werden genau die Bewegungen festgehalten und gleichzeitig wird aufgezeichnet, was auf dem Bildschirm passiert ist. Und dann gibt es nachher ganz tolle Videos, wo man praktisch mit so Linien nachzeichnet, wie jetzt die Augenbewegungen war. Und dann können sie genau erkennen, zu irgendeinem Zeitpunkt hat der Benutzer dann endlich gefunden, was er gesucht hat. Ja, und wenn das zu lange dauert, dann wissen sie, dass da irgendwas nicht gepasst hat. Und aus solchen, also komplexeren Untersuchungen, wo sie eben das gesamte Benutzerverhalten aufzeichnen, da können sie eventuell mehr schließen als aus dem Fragebogen. Weil wenn ich den Fragebogen ausfülle, bin ich dann aus der Situation wieder raus. Ja, und das kann meine Haltung dann, sagen wir mal, ich habe jetzt am Ende geschafft, was ich machen wollte, dann bin ich vielleicht insgesamt versöhnt mit dem Programm. Wenn es aber mir aus irgendwelchen Gründen nicht gelungen ist, mein Ziel zu erreichen, dann bin ich vielleicht viel kritischer, obwohl das spezielle Programm eigentlich sogar ein Tick besser gewesen wäre. Ja, also das ist schwierig, wenn man Leute nach ihrer Meinung fragt, dann auch wirklich präzise Antworten zu kriegen. Also enthält das Programm alle für ihre Aufgabe benötigten Funktionen, ist relativ klar. Es kann natürlich sein, dass das Programm Funktionen enthält und die wurden nicht gefunden. In dem Fall würde der Anwender mit Nein antworten und die Entwickler, die das Ganze auswerten und die wissen, es enthält alles, was nötig ist, die haben dann eben einen Hinweis, offenbar ist das Feature schwer zu finden. Ja, also man kriegt keine absolute Wahrheit aus solchen Befragungen, sondern man kriegt halt ein Meinungsbild. Ne? Dann das nächste ist hier sowas, müssen Sie Eingaben oder Dialogschritte machen, die eigentlich überflüssig sind. Und das setzt wieder voraus, der Benutzer hat eine gewisse Vorstellung davon, wie intelligent Software sein sollte. Also wenn Sie beispielsweise bestimmte Werte immer wieder abfragen, in jeder zweiten Maske muss man wieder einen bestimmten Wert eingeben. Das ist dann natürlich nicht gut, denn da ist ja dem Anwender klar, ich habe das ja gerade eben eingegeben. Es gibt vielleicht auch Sachen, die der Anwender gar nicht erkennen kann, weil er die interne Logik von der Software nicht verstehen kann und deswegen vielleicht manche umständliche Sachen einem durchgehen lässt, die aber auch zu vermeiden gewesen wären. Ja? Aber trotzdem kriegt man zumindest ein paar Dinge damit raus. Ja, das wiederholte Eingeben von Daten und Texten kann man das vereinfachen. Also was wäre das jetzt, wenn wir in der Textverarbeitung sind, dann würde dazugehören, wenn ich mehrfach denselben Text habe, dass es eine Copy-and-Paste-Funktion gibt und wenn es die nicht gibt und ich also gezwungen bin, einen bestimmten Satz, den ich 100-mal abtippen soll, ja, dass ich den wirklich 100-mal abtippen muss und nicht irgendwie kopieren kann, das wäre dann dramatisch. Und in anderen Fällen, also wenn Sie jetzt irgendwie zum Beispiel, wenn wir wieder das Banking nehmen, wenn Sie eine Überweisung tätigen und am nächsten Tag machen Sie nochmal dieselbe Überweisung, also an dieselbe Person, dann wäre halt die Frage, merkt sich das Programm vielleicht irgendwie die Empfängerdaten? Entweder indem Sie manuell eine Vorlage dafür anlegen oder indem, sobald Sie anfangen, da irgendwas ein Stück Nachname oder so einzutippen, dass er sagt, Moment, das kenne ich doch, das haben sie gestern erst gemacht und dann vorschlägt, dieselben Sachen wieder zu tun. Ja, wenn man das im Webbrowser zum Beispiel hat, fängt an, irgendeine Adresse einzutippen, dann guckt er in der History nach und zeigt ihnen einfach die Adresse, die sie vor ein paar Tagen eingegeben haben. Und damit ist also dieses wiederholte Eingeben nicht nötig. Und es gibt halt Programme, die keine solche Hilfestellung bieten. Das wäre dann an der Stelle zu kritisieren. Ja, finden Sie, dass der erforderliche Aufwand angemessen ist für das, was dabei rauskommt, für das Arbeitsergebnis? Das ist wieder so ein bisschen eine Variante von der Frage, hätte ich das besser ohne das Programm machen können? Ja. Und damit kriegt man eben raus, ob Sachen effizient umgesetzt werden. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Arbeiten machen müssen, die besser das Programm erledigen sollte? Also dafür wäre jetzt etwa ein Beispiel, wenn irgendwo Summen gebildet werden können, automatisch, und das Programm das einfach nicht macht. Es gibt unten ein Summenfeld und Sie müssen es selber ausfüllen. Das wäre ja kompletter Irrsinn. Und das wäre jetzt ein Beispiel für sowas. Ja. Aber da kann man sich auch wieder vorstellen, wenn irgendjemand die Anwendung nur schnell zusammengehackt hat und keine Zeit hatte, da irgendwie groß was dran zu machen, dann hat er halt eine Version entwickelt, die prinzipiell einsetzbar ist, ja, aber halt nicht wirklich ordentlich arbeitet. Also das ist dann auch wieder ein Stück Aufgabenangemessenheit. Wir sind immer noch in dieser Kategorie Aufgabenangemessenheit, weil eben, wenn das Programm mich nicht unterstützt in der Form, dass es die offensichtlichen Dinge tut, die ich erwarte, dann will ich irgendwas anderes haben, dann will ich damit nicht arbeiten, ich kann damit die Aufgabe nicht vernünftig lösen. Das ist auch wieder was Ähnliches, müssen Sie Werte und Texte eingeben, die der Computer eigentlich wissen könnte oder eigentlich kennen könnte. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. In diesem Fragebogen, so wie er da vorgestellt wird, sind dann immer nochmal Erläuterungen zu der Frage dabei und man hat dann Platz, ausführlich da was reinzuschreiben. Hier geht es jetzt wieder um Umständlichkeit. Müssen Sie mit Umwegen oder Tricks arbeiten, damit Sie die Arbeitsergebnisse kriegen, die Sie haben wollen? Also da wäre jetzt etwa ein Beispiel, wenn wir wieder ein Textprogramm nehmen und es gibt eine große Überschrift und danach ein bisschen Fließtext. Und wenn ich jetzt den Abstand zwischen der Überschrift und dem Fließtext verändern will, dann würde ich irgendwie entweder den Absatz formatieren oder die Überschrift formatieren und da sowas wie Abstand nach oder Abstand vor einstellen. Ja, wenn das Programm das nicht kann, wenn feste Absatzabstände vorgegeben sind, dann könnte ich mir behelfen, indem ich dazwischen eine Leerzeile einfüge und dann irgendwie versuche, die Größe der Leerzeile zu verändern. Das kann man in Word zum Beispiel machen, fügen Sie Leerzeile ein, dann markieren Sie praktisch diese Zeile, wo nichts drinsteht und dann ändern Sie die Schriftgröße auf 3 Punkte oder so und dann haben Sie eine ganz winzige Leerzeile zwischen irgendwas stehen und haben damit auch den Abstand zwischen den Absätzen verändert. Das ist eine kranke Lösung, machen aber viele, weil sie nicht wissen, dass es sowas wie Formatabsatz gibt oder was für Dinge sich hinter Absatzformatierungen verstecken. Und jetzt könnte es natürlich auch sein, dass Anwendungen wirklich so entwickelt sind, dass man solche komischen Umwege gehen muss. Das wäre dann hier wieder ein Kriterium. Und da würde man eben auch wieder sagen, na, es ist nicht angemessen, weil wenn es zu meiner Aufgabe gehört, dass ich eben Sachen schön formatieren muss mit einem Textprogramm, dann soll es mich eben dabei auf eine vernünftige Weise unterstützen und mich nicht zwingen, mir kranke Wege auszudenken, wie ich das erreichen kann. Finden Sie Hilfetexte, die Ihnen auch tatsächlich weiterhelfen. Ja, also wenn es eine komplexe Anwendung ist, wo man nicht erwarten kann, dass jeder Anwender aus dem Stand eine Vorstellung davon hat, wie das zu bedienen ist, dann gehört es eben dazu, dass es eine Hilfe gibt. Und man will dann zum Beispiel auch eine kontextabhängige Hilfe haben. Also man will nicht, dass einfach nur der große Handbuchkatalog sich öffnet, wo das Handbuch im HTML-Format nochmal abgelegt ist, wo man dann durchblättern muss, sondern wenn Sie in irgendeine Textbox reingeklickt haben und nicht wissen, was Sie da reinschreiben sollen, und dann drücken Sie die richtige Tastenkombination, dann sollte irgendwie ein Hinweis erscheinen, was da reingehört. Ja, viele Programme machen das von alleine. Wenn Sie schon nur mit der Maus länger über irgendwas verharren, dann wird so ein Tooltip angezeigt und sagt Ihnen, also in dieses Feld kannst du das und das reinschreiben. Und damit spart man sich dann irgendwelche weiteren Klicks oder Tastendrücke, um jetzt von Hand eine Hilfe aufzurufen. Ja, also auch das kann man von einer Anwendung erwarten, dass sie einen eben unterstützt dabei, diese Hilfeinformationen zu bekommen. Ja, der alternative Ansatz zu sagen, es gibt ein 100 Seiten langes Handbuch, steht alles drin, liest das, der wäre dann nicht akzeptabel. Ja, es gibt natürlich Software, die so funktioniert. Ich habe selber etliche Tools geschrieben, die überhaupt keine Hilfe ausgeben und die auch, wenn man nicht weiß, was man damit tut, nicht benutzbar sind, aber die sind eben in erster Linie für mich gewesen und wenn irgendein Kollege das auch brauchen konnte, habe ich ihm erklärt, was das Ding macht und dann ist es in Ordnung. Aber es wäre trotzdem nicht aufgabenangemessen, wenn man versuchen würde, das ohne so eine Tutoreneigenschaft unter die Leute zu bringen. Und bei normaler Software, die man kaufen kann, nimmt einen halt keiner an die Hand und sagt, jetzt machen wir es mal zusammen. Passt das Programm zu den Formularen und bisherigen Formaten? Ja, also wenn es das nicht tut, ist es nicht aufgabenangemessen. Wenn ich irgendwie gezwungen bin, bestimmte Formulare zu verwenden, dann muss ich die halt verwenden. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Also sowas wie ein Steuererklärungsprogramm zum Beispiel, die bieten da fast alle die Möglichkeit, wahlweise in die Originalformulare reinzudrucken oder irgendwas auszudrucken, was genauso aussieht wie ein Originalformular. Aber wenn Sie etwa eine Version nehmen von dieser Steuersoftware fürs Jahr 2007 und geben da die Daten Ihrer aktuellen Steuererklärungen ein, dann druckt Ihnen das Ding in 2007er Vordruck und wenn Sie Pech haben, schickt das Finanzamt Ihnen das Ding zurück, weil da irgendwie drei neue Felder in 2010 dazugekommen sind und ohne die nehmen die das dann nicht an. Ja? Weil die wahrscheinlich auch das automatisch verarbeiten, also das wird dann keiner abtippen, sondern das läuft durch irgendeinen Scanner durch und wenn das Formular nicht den richtigen Aufbau hat, dann können die das auch nicht verwenden. Ja? Also das heißt, so eine Software, die einfach nicht passt zur aktuellen Situation, was so Formularkrempel angeht, die wäre halt nicht brauchbar. Ja? Oder wenn Sie irgendwo sind, wo alle auf diese DocX und XLSX Dateiformate umgestiegen sind und Sie kommen dann mit einem alten Word daher, was keinen Importfilter dafür hat, dann kann man auch nichts damit anfangen. Ja, der nächste Punkt war die Selbstbeschreibungsfähigkeit. Dazu gehört also sowas wie, während Sie mit dem Programm arbeiten, haben Sie einen Überblick darüber, was gerade passiert und was Sie als nächstes tun sollten. Also wenn man jetzt so klassische Abfragedialoge hat, wo in mehreren Schritten irgendwelche Dinge gefragt werden über so Eingabeboxen, dann muss zu jedem Zeitpunkt klar sein, was Sie da eingeben müssen. Ja, wenn da einfach nur so ein Fenster aufgeht mit einem Fragezeichen und einem Eingabefeld und Sie wissen nicht, was der von Ihnen wissen will, versuchen Sie mal, das wegzuklicken oder so. Das würde nicht funktionieren, da könnte man nichts mit anfangen. Ja? Und auch wenn irgendeine Form von Rückmeldung gegeben wird, also dass eine Fehlermeldung zum Beispiel kommt oder auch eine Bestätigung, dann muss das so sein, dass das unmittelbar zu verstehen ist. Also wenn Sie irgendwas richtig gemacht haben und die Software sagt dann Code 100, ja, und 100 ist der interne Code für erfolgreich verarbeitet, das ist nicht okay. Ja, sondern es muss irgendeine Meldung kommen, wo Sie wissen, ja, dieser Schritt wurde bearbeitet. Weil Code 100 könnte ja auch ein Fehlercode sein. Ja. Ja, und jetzt auch wieder eine Liste von Fragen dazu. Also sind die Informationen, die zum Erledigen der Aufgabe notwendig sind, auf dem Bildschirm übersichtlich verfügbar? Ja oder nein? Ja, da könnte es jetzt sein, dass es die Informationen gar nicht gibt. Es könnte auch sein, dass die weiter unten im Fenster stehen und Sie aber einen Scrollbalken verwenden müssen. Und das ist aber nicht so deutlich gemacht, dass das jeder tun würde. Ja, manchmal hat man so Dialoge, wo man irgendwelches langes Lizenzzeug bestätigen muss. Und das Okay wird erst freigeschaltet, nachdem man das komplett einmal über den Scrollbalken runtergezogen hat. Das ist so ganz gruselig, damit wollen Sie dann sagen, ja, Sie haben da geklickt, das heißt, Sie haben das wirklich komplett gelesen. Und wenn da nicht drin steht, Sie müssen das Ding runterscrollen, dann kann es sein, dass jemand relativ lange vor so einem Fenster sitzt und sich fragt, wann wird der graue Okay-Button endlich schwarz, dass ich ihn klicken kann. Ja, und der wird eben erst schwarz in dem Moment, wo dieser Scrollregler ganz unten angekommen ist. Sie müssen es nicht wirklich lesen dafür, Sie können es mit der Maus zack nach unten ziehen und dann wird es schwarz. Aber wenn einem das keiner sagt und man noch nie so einen Dialog gesehen hat, dann weiß man vielleicht erstmal nicht, was soll das hier, warum geht es nicht weiter. Ja, Andere Dialoge sind ja auch so, dass sie zeitgesteuert irgendwie sind. Da passiert irgendwas im Hintergrund und solange ist die OK-Schaltfläche noch so ausgegraut, ja, und irgendwann ist das Ding fertig und dann darf man auf OK klicken. Und dann meint man vielleicht, naja, ist ein bisschen langsam das Ding, mache ich mir mal einen Kaffee. Können Sie bei der Arbeit mit dem Programm erkennen, welche Eingabe als nächstes von Ihnen erwartet wird? Das ist genau das, was in der Definition von diesem Komplex der Selbstbeschreibungsfähigkeit eben drin stand. Wenn nicht erkennbar ist, was als nächster Schritt notwendig ist, wenn das nur Eingeweihte wissen, dann ist es eben nicht brauchbar. Also Software, die irgendwie interagieren will mit Ihnen, die nicht nur darauf wartet, dass Sie irgendwas tun und damit selber einen Prozess auslösen, sondern die aktiv Informationen erfragt, die muss einfach zu jedem Zeitpunkt klar machen, also jetzt sind wir an der Stelle, wo ich den Nachnamen des Kunden erfrage und der wird jetzt in dieses Feld eingegeben. Das ist dasselbe. Schön. Werden Sie vor Aktionen, die nicht rückgängig gemacht werden können, von der Software gewarnt? Ja, also manchmal gibt es so Sachen, wo Sie Funktionen haben, die irgendwas tun, was dann aus gutem Grund nicht rückgängig machbar ist. Ja, wenn es jetzt, sagen wir mal, ein Programm, was die Platte formatiert, ja, das ist von der Art und Weise, wie das gemacht wird, etwas, was man nicht rückgängig machen kann. Um das rückgängig zu machen, müsste beim Formatieren der Inhalt der Platte ausgelesen und irgendwo zwischengespeichert werden. Ja, wenn ich das machen würde, dann könnte ich sagen, ich habe ein Formatieren mit Undo-Funktion, aber dann brauche ich halt eine Platte, die genauso groß ist wie die Partition, die ich da gerade formatieren will, macht man nicht. Ja, das gibt es nicht. Und deswegen gibt es eben Software, die Aktionen anbietet, die nicht umkehrbar sind, wie eben das Formatieren. Und dann muss ein Hinweis kommen, der deutlich genug sagt, das, was du hier tun willst, wenn du es getan hast, dann ist es getan und es gibt keinen Weg zurück. Es gibt zum Beispiel in so Software wie InDesign, Quark Express oder sowas, so DTP-Programme, da gibt es eine Funktion, zu letzter Version zurückkehren. Damit macht man Folgendes, man öffnet ein Dokument, dann arbeitet man eine halbe Stunde da drin und merkt, dass man in eine komplett falsche Richtung geht. Und anstatt jetzt irgendwie alle Schritte rückgängig zu machen, kann man sagen, ich will die ursprüngliche Version, wie sie war, als ich das Dokument geöffnet habe, zurückhaben. Ja, das heißt praktisch totales Undo. Das wird aber nicht Schritt für Schritt gemacht, sondern es ist so, dass solange Sie mit dem Ding arbeiten, behält er noch eine Kopie von dem Originaldokument und erst wenn Sie das Programm beenden, auch wenn Sie zwischendurch gespeichert haben oder so, erst wenn Sie es beenden, wird das wirklich dann irgendwie überschrieben und dann sind Ihre Änderungen halt drin. Aber bis zu dem Zeitpunkt können Sie eben sagen, ich will nochmal von vorne anfangen und können alles rückgängig machen und dabei fliegen die ganzen bisherigen Bearbeitungen raus und dann sind Sie halt weg. Ja, und in den Programmen, die sowas anbieten, da kommt dann auch ein fetter Dialog, wo drin steht, ja, das können Sie genau einmal machen, das können Sie nicht rückgängig machen. Ja. Ein Tool, was einen nicht warnt, wäre etwa Löschen auf der Kommandozeile. Ja, wenn man mit den richtigen Parametern für Force oder sowas sagt, lösch mir ein Unterverzeichnis, dann wird es halt gemacht. Ja. Aber dann haben Sie halt auch ein Tool verwendet, was sich an Profis wendet und Sie haben ihm eine Option mitgegeben, die sagt, ich will keine Rückfragen haben und dann ist es auch okay. Ja. Aber es hätte dann eben nicht mehr diese Selbstbeschreibungsfähigkeitseigenschaft. Ja, hilft die Hilfe wirklich weiter, wenn mal irgendwas nicht klar ist? Es gibt halt viele Hilfefunktionen, da kann man vielleicht ein Sachwort nachschlagen und dann steht da irgendwas Allgemeines, aber die Option, mit der man gerade Probleme hat, die wird nicht erklärt. Die taucht in der Liste irgendwie auf und steht aber nicht dabei, was es ist. Ja, und dann haben Sie halt Pech gehabt und würden hier sagen, nein, hat mir nicht weitergeholfen. Noch schlimmer, müssen Sie Kollegen oder ein Handbuch konsultieren, um weiterzuarbeiten. Ja, ich bin jetzt der Meinung, dass man eigentlich schon sowas wie ein Handbuch verwenden kann, ja, wenn man irgendwas sehr Komplexes hat, also auch wenn Sie etwa sowas wie, wenn wir jetzt wieder Word und Excel oder sowas nehmen, die Dinger haben ja tausende von Funktionen Und wenn jetzt nicht jeder Einzelne davon selbsterklärend ist, sondern wenn es nützlich ist, mal ein Handbuch zu lesen, dann würde ich sagen, das ist okay. Das sind nur die grundlegenden Dinge, die jeder in der Regel brauchen wird, die müssen selbsterklärend sein. Aber gut, das ist eben hier ein Kriterium. Und je nachdem, was für Software, worum es geht, kann es ja auch sein, dass man wirklich will, dass das komplette Programm auf diese Weise funktioniert. Ist Ihnen das eigentlich zu dunkel hier? Wir können bestimmt irgendwie bei Ihnen Licht machen. Nicht, dass wir nachher einschlafen oder Sie einschlafen. Das so von hinten, das ist... Okay. Ja. Der nächste Block ist dann Steuerbarkeit. Ja, also Steuerbarkeit hat was damit zu tun, dass Ihnen nicht eine bestimmte Reihenfolge irgendwie aufgezwungen wird. Nehmen wir mal an, Sie... Ich komme immer mit meinen Textverarbeitungsbeispielen, weil das so Alltagsdinge sind. Sie wollen irgendwas fett und kursiv haben. Und das Programm lässt es nicht zu, wenn Sie Text markieren und dann erst auf fett und dann auf kursiv klicken. Ja, sondern es würde dann, wenn Sie auf kursiv klicken, die Fettung entfernen und den Text kursiv machen. Machen Sie es aber andersrum, erst kursiv, dann fett, dann würde es funktionieren. Das wäre ein komischer Ansatz, der Sie in Ihrer Autonomie irgendwie beraubt. Sie werden genötigt, so zu denken, wie das Programm es gerne hätte und nicht so, wie Sie halt denken. Wenn Sie die Vorstellung haben, ich mache einen Text fett kursiv und nicht kursiv fett, ja, dann klicken Sie eben erst auf fett und dann auf kursiv. Und solche Sachen müssen möglich sein. Beliebt ist auch sowas, wenn man sich durch so mehrere Dialoge durchklickt und an irgendeiner Stelle nicht weiß, was da reingehört, und sagt, da frage ich nachher jemand, aber ich mache erstmal den Rest fertig. Und dann lassen Sie da irgendein Feld leer und arbeiten sich weiter durch den Rest durch, füllen das alles aus. Und ganz am Ende, vielleicht wird es Ihnen sogar klar, während Sie es ausfüllen, dann machen Sie es komplett. Oder am Ende fragen Sie halt jemanden und sagen, was soll denn in das Feld da rein? Und wenn die Software jetzt so gemacht ist, dass sie zwingt, die Felder in der Reihenfolge auszufüllen, wie sich das der Programmierer gedacht hat, dann wäre das auch wieder was, was ihnen Autonomie nimmt und eben ein Problem mit der Steuerbarkeit ist. Ja, genauso, wenn sie in so einem mehrteiligen Dialog nie mehr zurückkommen. Also es gibt dann es gibt so Sachen, da haben Sie genau zwei Möglichkeiten. Sie können an jeder Stelle das abbrechen und ganz von vorne anfangen oder Sie können es komplett bis zum Ende durchgehen. Das will man auch nicht. Weil die Möglichkeit, dass Sie sich irgendwo geirrt haben und nachträglich das nochmal ändern wollen, das sollte es geben. Das sind Sachen, die zum Beispiel für so Shop-Systeme sehr wichtig sind. Sie sind bei sowas wie einem Buchhändler oder so online und haben da vier Bücher in Ihren Warenkorb getan und jetzt gehen Sie zum Checkout und haben sich schon irgendwie angemeldet und so weiter und am Schluss fällt Ihnen ein, ach, ich wollte noch ein fünftes Buch haben. Dann muss es irgendwie möglich sein, dass Sie das ganze Brimborium, was Sie schon ausgefüllt haben, dass das nicht weggeworfen wird, sondern dass das erhalten bleibt. Sie können aber nochmal zurück das fünfte Buch in den Korb legen und dann nur die noch fehlenden Schritte machen. Also nochmal, was weiß ich, verifizieren der Kreditkarte als letzten abschließenden Schritt oder so, ohne dass alles Vorherige nochmal passiert. Ja, das gehört auch mit dazu. Ja, können Sie die Schritte in der Reihenfolge erledigen, die Ihnen am sinnvollsten erscheint? Das ist eine Variante davon. Ja, das ist jetzt auch für etwas größere Prozesse, wo man nicht so etwas Einfaches haben wie fünf aufeinanderfolgende Dialoge. Die sind halt in irgendeiner Reihenfolge da. Da ging es mehr darum, dürfen Sie da mal ein Feld leer lassen und später zurück. Sondern es kann ja sein, dass eine Aufgabe aus mehreren Teilaufgaben besteht, die prinzipiell unabhängig sind, aber die gesamte Aufgabe ist erst erledigt, wenn Sie alle Teile bearbeitet haben und wenn diese Software für das ganze Spektrum an Aufgaben genutzt wird, dann muss es eben möglich sein, dass Sie sagen, ich fange heute mal mit der Bearbeitung von, keine Ahnung, Rechnungen an und mache irgendwas anderes erst später. Ne? Macht das Programm manchmal etwas, ohne dass Sie es zu dem Zeitpunkt wollen. Ja, das ist dann nicht schön. Ja. Können Sie bei Bedarf eine Aufgabe unterbrechen und später fortsetzen? Also da gibt es Beispiele, wo sowas nicht geht. wenn Sie zum Beispiel ein iPhone, iPod oder sowas haben, wo so Apps drauf installiert sind, und wenn Sie da gerade dabei sind, irgendwas zu tun, das Ding ist ja nicht, jedenfalls bis zur aktuellsten oder vorletzten Version, ist es nicht multitaskingfähig. Wenn Sie aus dem Programm rausgehen, wieder in das Menü rein, dann ist alles weg, was da drin war. Ja. Und das wäre eben so ein Fall, wo Sie eine Aufgabe nicht unterbrechen können. Ein anderes Beispiel ist, wenn irgendwas mit einem Timeout läuft. Da haben wir wieder Online-Banking. Wenn Sie anfangen, Überweisungsträger auszufüllen und zwischendurch weggerufen werden, dann können Sie das anschließend nochmal machen, weil die meisten Online-Banking-Seiten haben so einen 3-4-Minuten-Timeout. Und wenn Sie in dem Zeitraum das nicht komplett machen, dann ist es weg. Den Banken ist natürlich klar, dass das absoluter GAU von Benutzerfreundlichkeit ist. Also es geht eigentlich gar nicht. Aber die sagen halt, der Sicherheitsaspekt ist wichtiger. In den 3 Minuten, die sie vom Rechner weggehen oder länger als 3 Minuten, könnte irgendjemand anders dahin kommen. Die wissen nicht, ob sie das alleine in ihrem Zimmer verwenden oder vielleicht in einem Großraumbüro, wo dann der Kollege kommt und sich selber als Empfänger einsetzt. Ja, wenn sie vielleicht sogar schon die Transaktionsnummer eingetragen haben. Gut, das geht gar nicht. Man muss immer erst alles ausfüllen, abschicken, dann wird nach der TAN gefragt. Aber vom Prinzip, es reicht ja schon, wenn jemand ihren Kontoauszug runterladen kann. Das geht immer in einer geöffneten Session, ohne dass man nochmal eine PIN braucht. Ja, also da sagen die halt, Sicherheit ist wichtiger als Usability, und das ist Konflikt, den man oft hat bei allem, was irgendwelche Sicherheitsaspekte hat. Ja, können Sie einen Arbeitsschritt wieder zurücknehmen? Das ist die Frage nach der Undo-Funktion. Fühlen Sie sich durch das Programm manchmal gebremst im Arbeitstempo? Ja, also das kann jetzt wieder 2 Gründe haben. Einmal, die ganze Technik ist einfach veraltet und langsam. Das bremst einen natürlich. Das habe ich selber ständig, wenn ich in der Redaktion an irgendwelchen Grafikrechnern sitze, weil für die Redakteure gibt es nur so alte Kisten. Ja, die Layouter haben schöne aktuelle Macs, und die Redakteure, die auch irgendwas im Layout ändern müssen, die kriegen dann die alten Geräte, und dann dauert alles ewig. Und weil ich weiß, wie es auf einer schnellen Maschine läuft, fühle ich mich dann in meinem Arbeitstempo beschränkt, gehemmt, was auch immer. Das sind natürlich auch wieder weiche Fragen. Jemand, der immer nur mit alter Technik gearbeitet hat, der empfindet das wahrscheinlich als normal. Ja, zu Zeiten von MS-DOS und 80-86ern hat man auch irgendwie mit dem Computer arbeiten können. Das war halt nicht schnell, aber es war trotzdem besser, als eine Schreibmaschine zu benutzen. Also insofern war das für damalige Verhältnisse auch okay. Ja, dann der nächste Punkt, Erwartungskonformität. Ja, das heißt eben einfach, es passiert das, was Sie erwarten. Ja, wenn Sie irgendwas tun, klicken irgendwo drauf, haben Sie eine Vorstellung davon, was passieren wird. Und wenn es dann nicht passiert, sondern irgendwas ganz anderes, vielleicht sogar das Gegenteil von dem, was Sie erwartet haben, dann ist das einfach gar nicht gut. Und Erwartungskonformität ist da eben einfach ein wichtiger Punkt. Und hier habe ich jetzt nur noch ein paar Beispielfragen so aufgeführt, ohne diese Antwortmöglichkeiten. Es war mir dann irgendwann mittendrin aufgefallen, dass das die Folien nicht wirklich bereichert, da immer diese Zeilen drin zu haben. Finden Sie Menüpunkte oder Funktionen dort, wo Sie Ihrer Meinung nach auch sein sollten? Ja, also das hat ein bisschen wieder was mit Standards zu tun. Nicht unbedingt Standards, die von irgendeinem Gremium verabschiedet wurden, sondern Dinge, die man einfach gewohnt ist. Wenn Sie etwas haben, eine Anwendung, die mit Dokumenten arbeiten kann, die Sie öffnen, verändern und speichern können, dann können Sie in der Regel erwarten, dass es sowas wie ein Dateimenü gibt, und da drin gibt es Punkte öffnen und speichern und schließen. Ja? Und wenn irgendwer sich ausgedacht hat, das mal in ein Extras-Menü zu packen, weil man mit diesem Programm Dokumente einfach nicht schließt, man öffnet immer mehr und mehr und man macht die nicht mehr zu, das wäre nicht gut. Ja? Auch eine wichtige Sache, Wartezeiten, arbeitet das Programm überhaupt noch? Tut sich da noch was? Ist es abgestürzt? Weiß man manchmal nicht. Ja, also da ist es zum Beispiel gut, wenn so ein Fortschrittsbalken angezeigt wird und der auch was bedeutet. Weil wenn der Fortschrittsbalken bei 85% stehen bleibt und minutenlang sich nicht weiter bewegt, was ist dann? Ja, dann weiß man auch nicht Bescheid. Ja, sind Sie manchmal überrascht, wie das Programm auf Ihre Eingabe reagiert? Das heißt halt auch wieder, es ist nicht intuitiv, was da passiert. Ja? Deswegen war die Eingabe wahrscheinlich eine Fehleingabe, weil schon von Anfang an nicht klar war, was überhaupt einzugeben ist. Ja, dann Fehlertoleranz. In der idealen Welt machen die Benutzer alles genau so, wie es sein soll. Und dann braucht man das natürlich nicht. Aber tatsächlich wird halt beliebiger Unfug irgendwo eingegeben. Da gibt es ein Feld, wo sie ein Datum eintragen sollen und es trägt jemand eine Uhrzeit ein oder seinen Nachnamen. Und das Programm könnte natürlich dann irgendwie das erkennen und abstürzen oder sich beenden ordentlich mit einer bösartigen Fehlermeldung. Das wäre nicht gut. Ja? Also wir wollen es dann so, dass halt ein Hinweis kommt, hier gehört wirklich ein Datum rein. Und noch besser ist natürlich, wenn man von Anfang an irgendwie das ausschließt, dass Sachen falsch ausgefüllt werden. Also da sind so Klassiker, dass sie ein Eingabefeld, wenn es jetzt erstmal um den Tag geht, ein zweistelliges Zahlenfeld, wenn sie versuchen, da ein Z einzugeben, dann erscheint es einfach nicht. Ja, weil sie in dem Feld nur Zahlen eingeben können. Und wenn sie versuchen, wenn sie eine 5 eingeben, das wäre vielleicht okay, weil er sagt, 5. Januar oder so kann es ja geben. Aber wenn sie dann hinter die 5 noch eine 1 setzen wollen, dann würde die auch nicht annehmen, weil es keinen 51. in keinem Monat gibt. Ja, also das wären so Sachen. Und die Frage ist auch, wie werden sie darauf hingewiesen, dass sie einen Fehler gemacht haben? Ja, da ist es auch wieder so, man will auch die Anwender nicht behindern, also es müssen nicht unbedingt neue Fenster aufpoppen, die man erst mühevoll wieder wegklicken muss, aber irgendeine Form von Rückmeldung muss es geben und die Heftigkeit der Rückmeldung soll auch davon abhängen, wie wichtig das ist, was da mitgeteilt wird. Na, wenn Sie auf dem Weg sind, irgendwas ganz Schlimmes zu tun, dann darf schon irgendwie auch ein Fenster und auch mit farbigen Hinterlegungen auftauchen. Wenn Sie einfach nur irgendeinen falschen Wert eingegeben haben, reicht es vielleicht, wenn in der Statusleiste steht, das geht nicht und Sie irgendwie nicht ins nächste Feld weitergehen können. Gut, ein paar Fragen dazu. Ja, kriegen Sie Korrekturhinweise? Können Sie die Folgen selber beheben? Also wenn Sie was Falsches eingegeben haben, kommen Sie da irgendwie wieder raus aus der Situation? Oder geht es nicht weiter an der Stelle? Und arbeitet das Programm durchgehend stabil und zuverlässig. Ja, und dann noch die letzten beiden Aspekte, Individualisierbarkeit und Lernförderlichkeit. Ein Programm ist individualisierbar, wenn Sie Einstellungen an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können, schön. Und eine Frage dazu ist, können Sie am Rechner alles so einstellen, dass Ihnen das Lesen und Arbeiten leicht fällt? Ja. Das hängt jetzt halt davon ab, wieder, was für eine Art Anwendung ist das eigentlich, was mache ich damit, wo sind meine Bedürfnisse bei individuellen Dingen, was ist das, ja, kann man eben über solche Fragen dann abprüfen. Und schließlich die Lernförderlichkeit, hatte ich in der Einleitung zu diesen Kriterien schon gesagt, da gehört eben sowas dazu, dass eine Atmosphäre geschaffen wird, dass man risikolos alles mal ausprobieren kann. Ja, wenn man irgendeine Funktion aufruft, die drastische Konsequenzen hat, dann muss die eben beim Aufruf eine Warnung ausgeben, erklären, was für Konsequenzen das hat und noch eine Möglichkeit bieten, das abzubrechen. Oder wenn es keine Konsequenzen hat, weil es mit Undo rückgängig gemacht werden kann, dann macht man es halt einfach. Und ja, das ist dann auch problemlos. Ja. Okay, hier stand noch dabei, das Programm sollte für Sie alle relevanten Informationen Sie sollten alle relevanten Informationen erhalten, die Sie brauchen, um das Programm besser zu verstehen. Also das sind so Sachen, wenn Sie nur Teilfunktionen verwenden bisher und jetzt irgendwas Neues ausprobieren, dass dann eben die Dialoge und so weiter, die erscheinen, dass die Sie wieder direkt darauf hinführen, worum geht es hier eigentlich. Ja, dass eben sowas wie die Absatzformatierung in einem Office-Programm, dass das einfach vernünftige Begriffe da drin verwendet. Wenn dann irgendwo sowas auftaucht wie Schusterjungenregelung, ohne dass eine Erklärung dabei steht, dann ist es halt zweifelhaft. Die Funktion sollte besser lauten, keine einzeiligen Absätze am Seitenende dulden. Sowas in der Art. Ja, jetzt nähern wir uns dem Kinoabend, weil in der Vorführung geht es um diese Ribbons, die ja durchaus emotional beladen sind bei manchen Anwendern, die seit vielen Jahren mit einem klassischen Office-Paket gearbeitet haben, wo es eben die normalen Menüs gibt und mit Office 2007 ist es ja auf diese Ribbon-Oberfläche umgestellt worden. Und ja, wir werden uns eben gleich zusammen was angucken, wo einer der Mitarbeiter aus diesem Entwicklerteam, die haben schon seit 2001 oder 2002 oder so, hatten die schon daran gearbeitet, erste Entwürfe, bis dann 2007 eben dieses Ding wirklich kam. Der erzählt einfach so ein bisschen, wie war es früher, was hat sich verändert gegenüber den allerersten Word-Versionen, also es wird alles am Beispiel von Word gemacht. Und warum hatte man das Gefühl, man muss irgendwas ganz Neues machen? Ja, also schon mal die grobe Richtung. Es geht darum, dass einfach die Funktionenmenge immer größer geworden ist. Die Software kann mehr und mehr. Und das muss natürlich alles irgendwie in die Menüs verpackt werden. Und damit entstehen riesige Menühierarchien. Es waren irgendwie 1500 Features, die über verschiedene Menüs erreichbar sind in der letzten Office-Version vor den Ribbons. Und damit kamen die Leute nicht mehr klar. Ein Großteil der Funktionen war überhaupt nicht bekannt, weil man auch, selbst wenn man mutig durch die Gegend klickt, nicht unbedingt darauf gestoßen wird. Ja, da könnte man jetzt sagen, was sind Vorteile, Nachteile? Mich würde mal interessieren, wer mag diese Ribbon-Oberfläche und benutzt die? Okay.
Aber und? Erst nachdem ich längere Zeit damit beschäftigt haben musste, sagen
ja.
Wir so, also meine Arbeit war halt dann irgendwann mal Office 2007 da und ich musste unheimlich viel machen mit Excel jetzt in der letzten Zeit. Und mittlerweile muss ich echt sagen, geht es ruckzuck.
Also meinen Sie, Sie sind schneller, als Sie es vorher waren?
Ja.
Obwohl Sie vorher wahrscheinlich auch schon fit in Excel waren?
Definitiv.
Mhm. Okay. Und die anderen, die Sie nicht gemeldet haben, finden die alte Oberfläche besser? Oder? Oder haben keine Meinung? Machen wir die Gegenprobe. Wer mag die alte Oberfläche lieber? Okay. Also ist ein leichter, es ist so eine kleine Gruppe, leichter.
Die Oberfläche nur auf meinem Netbook habe und mich tierisch ankotzt, dass quasi die Hälfte des Bildschirms
ja.
Nicht anschauen kann und zu Hause halt noch die alte Oberfläche benutzen.
Ja. Ich glaube, man kann das Zeug irgendwie ausblenden und nur wenn man da hochfährt, klappt es dann wieder raus. So ähnlich wie die Startleiste unten, die man auch wegklappen kann.
Ich bin nicht
erschlossen. Ja, also ich kann keine echte Meinung dazu angeben. Als ich das Ding zum ersten Mal gesehen habe, war ich entsetzt und ich habe es nicht wirklich benutzt seitdem, ja, weil unter Linux gibt es eh nicht. Und die paar Male, die ich mit Windows arbeite, brauche ich nicht unbedingt ein Office-Paket. Und wenn, dann eher ein OpenOffice und die haben das ja nicht. Also ich bin ein Fan von der alten Oberfläche, aber das kann auch an mangelnder Bildung eben liegen, dass ich einfach mir nicht die Zeit genommen habe, mich mit dem neuen Ding auseinanderzusetzen. Ja. Es gibt jetzt dieses Video, das heißt The Story of the Ribbon. Und das gesamte Video geht ungefähr anderthalb Stunden. Das werden wir uns nicht komplett angucken, aber fast komplett. Ich wollte Ihnen 70 Minuten davon zeigen. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob ich Ihre Zeit vielleicht vergeude. Also ich habe darüber nachgedacht, ob ich Ihnen das wirklich antun will, Ihnen 70 Minuten Video zeigen. Aber ich habe es mir auch angeguckt, die 70 Minuten, und ich fand es sehr interessant, weil da eben wirklich jemand spricht, der einfach ein Jahrzehnt lang, oder ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat schon, also der sehr intensiv an diesen Sachen gearbeitet hat, bei den ganzen Besprechungen mit allen möglichen Leuten, mit den Testgruppen und so weiter dabei war und der wirklich eine Idee hat, warum das so passiert ist. Ich bin kein Microsoft-Fan, aber das ist halt jemand, der bei Microsoft arbeitet und einfach Ahnung davon hat. Der könnte wahrscheinlich auch bei jeder anderen Firma bei der Usability-Abteilung mitmachen und da was Vernünftiges tun. Und er gibt halt eben auch Begründungen, zeigt auch ein paar Varianten, was sie als Alternative zu diesem Ribbon-Kram geplant haben. Die haben also etliche Sachen so weit gebastelt, dass das lauffähige Programme waren. Also es gab Office-Versionen, die man benutzen konnte, mit ganz eigenartigen Oberflächen, die noch kein Mensch gesehen hat. Außer sie kennen das Video schon oder haben irgendeinen ähnlichen Bericht darüber mal gesehen. Und das ist halt alles so weit entwickelt worden, damit man normale Anwender da dran setzen kann und einfach gucken kann, ja, wie reagieren die da drauf? Kommen die damit klar oder nicht? Und ich habe es wirklich spannend gefunden. Und bevor ich Ihnen einfach nur eine Zusammenfassung von dem Zeug runterbete, finde ich, kann ich lieber im Video den sprechen lassen, der wirklich weiß, wovon er spricht. Ja? Also insofern, das gucken wir uns an. Wir werden dann zwischendrin einfach kurz anhalten und die Pause machen. Das ist die eine Variante. Oder wir machen jetzt die Pause und gucken das Video am Stück. Also da war ich mir nicht sicher, was die... Erst die Pause oder mittendrin im Video?
Wenn wir das Video geguckt haben, machen wir dann noch die anderen.
Anderen Folien?
Ja, oder sind die für morgen?
Die sind für heute. Okay, stimmen wir einfach ab. Wer möchte, dass wir jetzt direkt die Pause machen? Drei, wer möchte die Filmpause? Zwei. Bei einer Enthaltung, das heißt, wir machen jetzt die Pause. Die Pause geht 15 Minuten, dann machen wir um halb machen wir weiter. Ja, dann hätte ich das gemacht, was ich am sinnvollsten finde.
Das wäre was gewesen?
Ich hatte gedacht, dass ich die Pause im Film mache.
Danke. Aber jetzt haben wir Ihre Meinung, also steht es 3-3.
Nee. Ja, gerne. Aha. Haben Sie das Ding kurzfristig fertig machen müssen? Oder?
Nee, also ich bin jetzt so kurz vom Ende noch
hier
und da noch sowas. Mit Schlüsseln einfügen, so mit dem Fließtext. Für allererste Arbeit.
Ja, das ist einiges Gefrickel, wenn man so spezielle. Ja, oder wenn Sie dann zum Beispiel zwei Bilder nebeneinander setzen wollen, die beide eine Bildunterschrift haben, das ist dann schon fast Terror. Aber den ganzen Text an sich zu setzen, ist halt, also ich empfinde es angenehmer.
Ja, also Exceptions war dazu ziemlich heiß drauf.
Das ist das letzte Mal eigentlich nur eine Aufgabe. Ja, das ist der Einarbeitung viel einfacher.
Und was ich echt schon hart fand, er hat uns aber in diese Stack-Aufgabe ja so eine... Zusatzaufgabe nach der großen und der hat dann nochmal eine reingebracht, wo du so ein Dreieck, da wo die Kanten alle aus einsetzen.